vom Sinn und Unsinn der Gesetze. Warum halten wir uns eigentlich an Gesetze? Also an Regelungen über das, was erlaubt ist und was nicht, was wir zu tun haben und was wir zu lassen haben, was wir von anderen erwarten können und was die von uns zu erwarten haben. Warum halten wir uns an diese Übereinkünfte, diese festen Absprachen, die immer wieder neu austariert werden, angepasst werden müssen an unsere Wirklichkeit? Ein Gesetz zum Tragen von Masken im Gottesdienst, das gab es vor 2 Jahren noch nicht, da wurde etwas angepasst. Natürlich ist das eine rein rhetorische Frage. Warum halten wir Gesetze? Denn es ist uns allen klar, damit das Zusammenleben funktioniert. Und das Ganze ist ziemlich entscheidend, um nochmal auf die Folie von Christel zurückzukommen. Ich muss mich darauf verlassen können, dass sich der Autofahrer, der mir entgegenkommt, an das Rechtsfahrgebot hält. Denn das ist eigentlich schon Wahnsinn, oder? Da rasen 2 Autos mit 100 Stundenkilometern aufeinander zu. Die Differenzgeschwindigkeit sind 200 Stundenkilometer. Und die Leute in diesen Autos sitzen da ganz entspannt in ihren elektrisch verstellbaren Sitzen und tippen noch so ein bisschen am Infotainment-System rum und gehen davon aus, diese Bewegung zu überleben. Und das nur, weil sich alle Beteiligten an die Gesetze halten. Gäbe es dieses Rechtsfahrgebot nicht, müssten wir erst einmal anhalten, aussteigen, uns einigen, wer nun welche Seite nimmt. Alles andere wäre absolut lebensgefährlich. Und wer einmal mit dem Auto in England unterwegs gewesen ist, der weiß, wie wichtig es ist, sich möglichst schnell an die dort geltenden Gesetze zu gewöhnen. Dort gilt das Linksfahrgebot. Und darum sollte man bei Tempo 100 immer genau wissen, in welchem Land man sich gerade aufhält. Der kleine Prinz auf seinem einsamen Planeten hatte diese Probleme nicht. Ich kenne das Buch nicht genau und ich weiß nicht, ob es eine Ampel gab, aber wenn doch, dann hätte er immer wieder neu entscheiden können, wie sie gilt. Mal hält er bei Rot an und fährt bei Grün weiter und am nächsten Tag denkt er sich, ach, ich halte bei Grün an und fahre bei Rot weiter, alles kein Problem, denn er ist ja ganz alleine dort. Aber sobald ein zweiter Mensch dazukommt, geht das nicht mehr. Ab dann ist man den Gesetzen unterworfen und die totale Freiheit ist für immer dahin. Tja. Also vom Sinn und Unsinn der Gesetze, so habe ich das Thema dieses Gottesdienstes genannt und ich möchte jetzt einen Bibeltext vorlesen, der heute auch Predigttext ist. Und dort geht es um ein Gesetz, das einigen Leuten sehr wichtig war. Ich lese den Text mal vor. Du kannst ihn immer anwerfen, Friedrich. Können wir ihn alle mitlesen. Markus 2. 8 Verse, nein, schon gar nicht, 5 Verse. Das Ehrenraufen am Sabbat. Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und ihn hungerte? Und die bei ihm waren, wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des hohen Priesters Abiatar und aß die Schaumbrote auf, die niemand essen darf, außer die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und Jesus sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen, so ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Jetzt wird es noch ein ganz bisschen komplizierter. Ich hatte vorhin gesagt, Gesetze sind offensichtlich dazu da, um das Zusammenleben von Menschen zu regeln. Und im Prinzip stimmt das. Das ist der eine große Bereich, das eine dicke Gesetzespaket, an das wir uns binden. Aber es gibt noch ein zweites Paket. Und in diesem zweiten Paket geht es eben nicht zuerst um das Zusammenleben von Menschen, sondern es geht um das Zusammenleben mit Gott. Man kann diese beiden Bereiche nicht immer haarscharf voneinander trennen, denn das, was Gott von uns will, ist meistens auch gut für unsere Mitmenschen. Aber es sind eben doch 2 verschiedene Pakete. Sie kommen beide in diesem kurzen Bericht vor. Denn mein erster Gedanke beim Lesen des Textes eben, da kannst du auslassen, Friedrich, beim Lesen des Textes war nämlich, Mensch, die klauen Leute Getreide. Jesus und seine Jünger spazieren durch Feld und Flur und offensichtlich bekam jemand dort Hunger und da kamen die Getreidefelder gerade recht. Das Pflücken von Feldfrüchten wäre heute zumindest nicht erlaubt. Da gibt es mit Sicherheit ein Gesetz, das so etwas im Grundsatz verbietet. Und das ist dieser eine Aspekt. Wenn wir aber diesen Text lesen, stellen wir fest, dass es den Leuten um diesen Aspekt überhaupt nicht ging. Dass die Getreide genommen wird, dass offensichtlich jemandem anderen gehört, ist hier gar nicht der Punkt. Denn Getreide klauen, Getreide nehmen, das war zur Zeit Jesu bloß recht schwach verboten. Heute würde man das wahrscheinlich Mundraub nennen und Mundraub war früher in gewissen Grenzen erlaubt. Es gab damals eben kein Sozialsystem und Menschen, die auf Wanderschaft waren, die konnten sich an dem, was am Wegesrand so wuchs, bedienen. Oft ließen die Drescher oder die Schnitter auf den Feldern absichtlich etwas liegen, damit sich ärmere Menschen davon etwas nehmen konnten. Im Alten Testament gibt es sogar eine ganz romantische Geschichte dazu. Ruth ließ auf dem Feld des Boas Ähren auf und Ruth war sehr schön und Boas sehr stark und nach einigen Irrungen und Wirrungen küssen sich die beiden und am Ende heiraten sie auch noch. Rosamunde Pilcher pur im Alten Testament. Also, wer als Landwirt eine attraktive Frau sucht, sollte vielleicht mal etwas stehen lassen auf seinem Feld. So könnte man das auslegen. Ganz so romantisch geht es aber in unserem Text nicht zu. Erstens, weil sich hier bloß Männer begegnen. Zweitens, weil es um dieses andere Gesetzespaket geht. Um die Regeln zwischen Gott und den Menschen. Und da haben die Pharisäer einen Verstoß entdeckt und den bringen sie jetzt zur Sprache. Warum tun deine Jünger Jesus, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und diese Frage hat Gewicht. Denn es geht eben nicht um menschengemachte Regeln, sondern um ein Gebot Gottes, du sollst den Feiertag heiligen. Das ist das dritte Gebot. Also das ist das dritte Gebot und die ersten drei Gebote regeln ja bekanntlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und das wurde damals sehr stark ausgelegt, sehr streng ausgelegt. Am Sabbat, dem damaligen Sonntag, wurde nicht gearbeitet und Ähren pflücken, die Körner in der Hand ausreiben und dann die Spreu von Weizen trennen, indem man sie hochwarf und reinpustete, das galt als Arbeit und das war an einem Sabbat nicht erlaubt. Und was sagt jetzt Jesus dazu? Die Frage ist berechtigt gewesen. Es ist vielleicht interessanter zu erkennen, was er nicht sagt. Jesus hebt dieses Gebot der Feiertagsheiligung nicht auf. Offensichtlich geht es ihm nicht darum, Gesetze zu brechen. Er will sich nicht von den Pharisäern oder von Israel abgrenzen, indem man die Gebote für unnötig erklärt. Nichts läge ihm ferner. Er möchte etwas anderes. Jesus will deutlich machen, was Gott mit seinen Geboten wirklich will. Er will deutlich machen, dass es bei diesem Gesetzespaket Gottes, also bei diesem zweiten großen Buch, offensichtlich nicht auf eine buchstabengetreue Auslegung ankommt, sondern darauf, Gott die Ehre zu geben. Das Gesetz Gottes, seine Gebote sind dazu lediglich ein Mittel zum Zweck. Sein Gesetz zeigt, wie gutes Zusammenleben aussehen kann. Dort, wo dieses Zusammenleben aber schon funktioniert, da bedarf es keiner rigorosen Einhaltung mehr. Jesus sagt an einer anderen Stelle einmal, dass das gesamte Gesetz Gottes in diesem Satz hängt. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer sich daran hält, braucht keine buchstabengetreue Auslegung von Einzelvorschriften mehr. Und damit unterscheidet sich das Gesetz Gottes vom bürgerlichen Gesetzbuch, weil es um eine Haltung geht und eben nicht um eine Einhaltung. Paulus hat diese Haltung Jesu später einmal aufgegriffen und im ersten Brief an Timotheus beschrieben, vielleicht kannst du es einmal zeigen, bitte, die zweite Folie. Das ist ein Vers, der ist schon ziemlich erstaunlich und der wäre auch eine extra Predigt wert, aber ich nehme ihn heute trotzdem einmal. Dort schreibt Paulus auch etwas zu dem Gesetz Gottes. Er schreibt dort, wir wissen aber, dass das Gesetz Gottes gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. Weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern bloß den Ungerechten, den Ungehorsamen, den Gottlosen und den Sündern. Wir wissen aber, dass das Gesetz Gottes gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. Mit anderen Worten, man kann das Gesetz Gottes auch falsch anwenden. Wichtig ist es, den Sinn dahinter zu verstehen und es so anzuwenden, wie es sinnvoll und nötig ist. Wenn wir den Sinn eines Gesetzes, seine Ziele verstehen, wenn wir die Idee, den Geist dahinter sehen und befolgen, dann ist eine wortwörtliche Befolgung von Geboten nicht nötig. Sie kann manchmal sogar völlig unsinnig sein. Darum konnte David die Schaubrote im Tempel essen, obwohl es verboten war. Aber er wollte Gott damit nicht schaden, sondern seinen Magen füllen. Und Jesus lässt ihm das durchgehen. Darum können die Jünger Jesu am Sabbat Ähren ausraufen, obwohl es eigentlich verboten war. Aber sie wollen das Feiertagsgebot gar nicht aushebeln, sondern sie haben einfach nur Hunger. Und Jesus lässt das durchgehen. Nur wer die Gesetze Gottes verachtet, der wird nach ihnen gerichtet werden. Wer aber Gott liebt und nach seinen Geboten fragt, der ist frei vom Gesetz. Denn wir werden nicht mehr nach dem Gesetz gerichtet, sondern nach der Gnade. Wo die Ungerechten, die Ungehorsamen, sagt Paulus, die Gottlosen hier, werden noch nach dem Gesetz beurteilt werden. Für sie gilt es. Aber der Menschensohn ist ein Herr über das Gesetz. Er kann gerecht machen, wo das Gesetz verdammt. Er kann retten, wo das Gesetz tötet. Und er kann uns reinigen, wo wir nach dem Gesetz unrein geworden sind. Denn seine Macht ist größer als das Gesetz. Und damit stellt sich Jesus gegen eine gottlose Frömmigkeit, die lieblos ist, die Gnade verachtet, die Menschen verurteilt, statt sie satt zu machen und die sich selbst zum Richter aufspielt, anstatt alles richtig Gott zu überlassen. So liest Jesus dieses zweite Gesetzbuch, diese Gesetze zwischen Gott und uns Menschen, und ich denke, so dürfen wir sie auch lesen. Jetzt bleibt am Ende aber noch eine Frage stehen, und die finde ich schon ziemlich wichtig. Gilt diese göttliche Auslegung der Gebote Gottes auch für das bürgerliche Gesetzbuch? Also, darf ich über eine rote Ampel fahren, wenn ich es nur liebevoll genug tue? Darf ich einem Landwirt sein halbes Feld abernten, wenn ich dabei nur genug Lobpreis im Drescher höre? Oder etwas schwieriger? Darf ich im Supermarkt Dinge mitgehen lassen, wenn ich sie später an Bedürftige verteile, an die Tafel zum Beispiel? Ja, natürlich nicht. Dreimal nein, das darf ich nicht. Das dürfen wir nicht. Denn wir Menschen brauchen Verlässlichkeit, wir brauchen Regeln, die Gültigkeit haben, denn wir stehen nicht über dem Gesetz, niemand von uns. So wie wir geschützt sein wollen, so sollen wir auch andere schützen. Kein Politiker, kein Pastor, kein Lukaschenko oder Donald Trump hat das Recht, Recht zu brechen. Aber zu einer Sache, denke ich, macht Jesus uns hier Mut. Wir dürfen prüfen, was dem Willen Gottes entspricht und was nicht. Wir müssen nicht zulassen, dass Unrecht zum Recht wird oder Ungerechtigkeit zum Gesetz. Wo das Recht lieblos ist, wo Gesetze gesetzlos werden, da dürfen wir einschreiten, es bemerken, es anprangern, dagegen angehen. Denn Jesus macht uns empfänglich für das Richtige und er macht uns hellhörig für das Falsche. Das ist die Stärke seiner Gemeinde. Und da, mit diesem Punkt, dürfen wir Christen wuchern, dürfen uns einbringen und unsere Position vertreten, ganz klar. Damit wären wir den Gesetzen nicht untreu, aber wir gehören ihnen nicht. Denn wir gehören zu Christus, der für uns kämpft, wenn wir die Waffen niederlegen, der für uns siegt, wenn wir verlieren, und der uns segnet, wenn andere uns verurteilen wollen. Weil Christus größer ist als das Gesetz, dürfen wir ihn dahinter stehen sehen. Wir sind Zeugen seiner Liebe und nicht Knechte des alten Bundes. Das ist das Neue, und das hatten die Pharisäer damals nicht verstanden. Darum ruft Jesus uns zum Nachdenken auf. Er traut uns zu, genauer hinzusehen. Jesus, was ist jetzt dran? Was willst du, dass ich hier tue? Das ist nicht immer der einfache Weg. Aber wenn wir als seine Kinder handeln, wenn wir seine Liebe zeigen wollen, stehen wir auf der richtigen Seite. Und darauf dürfen wir es ruhig immer wieder ankommen lassen. Amen.